Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die News der letzten knapp anderthalb Wochen. Es gibt leider wieder ein paar Neuigkeiten zu Verletzungen. Es gibt allerdings auch ein paar Spieler, die zurückkommen oder kurz vorm Comeback sind. Wir haben mal wieder ein paar Meilensteine gehabt, Stars der Woche und vielleicht noch das ein oder andere Sonderthema drumherum. Und ein bisschen beginnen möchte ich mit einem kleinen Rückblick in Anführungsstrichen auf die letzte Folge. Da ging es ja um die Edmonton Oilers. Und das eine, was mich so ein bisschen bestätigt hat, war, dass es an dem Abend dann, als ich das aufgenommen hatte, einen Artikel bei Sportsnet gab. Und der Artikel hat unter anderem auch die beiden Goalies Jonathan Quick und Jordan Binnington mit aufgeführt als mögliche Torhüter, die sich die Edmonton Oilers dann holen könnten. Ja, und dann haben wir das nächste Spiel der Edmonton Oilers gehabt und das war kein Stück besser als die davor. Es war ein 3:8 zu Hause gegen die Dallas Stars. Also man hatte ja gedacht, nach dem 6:3 in Florida, vielleicht haben sie jetzt so ein bisschen die Kurve bekommen. War aber nicht so. Stuart Skinner war im Tor, aber es war dann eben so, dass er relativ schnell rausgenommen wurde. Wobei ich echt sagen muss, wenn man sich dann auch die Tore angeschaut hat, das war nicht unbedingt seine Schuld, sondern da war vielleicht ein Treffer mit dabei, wo man sagen kann, okay, den müsste er vielleicht haben oder könnte haben. Die anderen waren viel mit Screen, die anderen waren einfach, weil die Edmonton Oilers sich nicht gut bewegt haben. Und leider hat es das fortgesetzt, was ich in dem letzten Podcast so ein bisschen erläutert habe. Einzig Positive war, dass Connor Clattenburg sein allererstes Tor erzielt hat. Aber ansonsten war das ein ganz, ganz bitterer Abend für die Edmonton Oilers. Dann steigen wir mal ein in die Section mit den News. Und wir gehen auch so ein bisschen ein auf das Thema, was macht die NHL eigentlich mit ihrem Spielplan? So, der Spielplan der NHL, der sieht nämlich in dieser Woche sehr, sehr komisch aus, finde ich. Wir haben erstmal, wenn man das jetzt aus deutscher Sicht sieht mit den Uhrzeiten, wir haben erstmal am Dienstag gab es 7 Partien, normaler Dienstag würde ich sagen. Am Mittwoch gab es nur dieses Spiel zwischen Dallas und den Edmonton Oilers. Dann haben wir am Donnerstag, also Donnerstagmorgen deutscher Zeit, haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Partien. Und dann gibt es am Donnerstag nordamerikanischer Zeit nicht ein Spiel. Warum ist das so? Naja, es ist Thanksgiving. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Moment mal, aber wenn da Feiertag ist, warum gibt es denn dann kein Spiel? Und dazu kann man nur ganz einfach sagen, weil die NHL die Hosen voll hat. Die hat nämlich Angst vor der NFL und deswegen gibt es keine Partie an Thanksgiving, weil da traditionell die Amerikaner vorm Fernseher sitzen und sich eben entsprechend an der Stelle einfach ein Footballspiel anschauen und da ja einfach eben dann entspannt ihren Feiertag genießen mit der Familie und man ist dann eben einfach so, dass man da dann traditionell American Football schaut. So. Was ich aber auch sagen muss, ist, wenn man jetzt schon sagt, okay, man macht eben deshalb keine Spiele, keine Terminierung an dem Tag, das ist ja noch in Ordnung. Aber diese Verteilung von 7-1, 15-0 und dann am Freitag eben auch schon wieder, ich habe jetzt nicht nachgezählt, sind glaube ich 10 oder 11 Spiele. Warum? Also warum kann man das Ganze nicht einfach gleichmäßiger verteilen und dann eben dafür sorgen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8 und 7 Spiele hat oder was auch immer. Also das ist schon wieder so, als ob irgendwie, weiß ich nicht, ein Dreijähriger den Spielplan gemacht hat und gesagt hat, ich sortiere das mal nach einem vollkommen unbekannten Kriterium. Finde ich schon wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber deswegen fangen wir vielleicht auch gleich mal an mit der Kategorie Spiel der Woche beziehungsweise Spiele, die ihr euch vielleicht anschauen solltet. Und da wäre meine Empfehlung am Freitag das Spiel der Colorado Avalanche bei den Minnesota Wild. Die Avs sind das beste Team aktuell der Liga. 10 Siege in Folge, 3 Shutouts in Folge. Minnesota ist aber auch richtig, richtig heiß gelaufen. Ich glaube, die haben jetzt 6 Siege hintereinander gehabt. 8 Siege, glaube ich, auch aus den letzten 10. Also 2 sehr, sehr gute Teams aus der Western Conference, sogar zusammen aus der Central. Und das am Freitagabend, 21.30 Uhr deutscher Zeit. Das gibt es in dem Fall dann bei DAZN zu sehen. Wenn ihr die deutschen Spiele sehen wollt am Freitag, das als Hinweis, Tampa Bay, die deutschen Spiele, die Spiele mit deutscher Beteiligung, Tampa in Detroit gibt es bei den Kollegen von Sky und das ist um 18 Uhr, dann eben 21.30 Uhr, wenn ihr gucken wollt auf DAZN, Colorado in Minnesota und um 22 Uhr Ottawa in St. Louis mit Tim Stützle. Das sind die Partien und tatsächlich gibt es am Freitag um 22 Uhr 2, 4, 6, 7 Spiele, um 23 Uhr folgen nochmal 2. Also wenn ihr die Nacht von Freitag 28. November auf Samstag 29. November ein bisschen länger machen könnt, dann macht das. Da habt ihr jede Menge NHL-Spiele. Ihr habt zum Beispiel Toronto in Washington auch mit dabei. Die einen kriseln, die anderen sind wieder richtig reingekommen. Winnipeg in Carolina hätte man vielleicht sagen können vor der Saison. Ein kleines vorgezogenes Finale. Wir kommen gleich noch auf Winnipeg zu sprechen. Im Moment eher ein bisschen die Krise bei den Jets. Ja, das sind die Spiele am Freitag. Und am Samstag gibt es dann auch ein Duell mit deutscher Beteiligung. Vielleicht auf beiden Seiten. Die Edmonton Oilers zu Gast bei den Seattle Kraken. 22 Uhr deutscher Zeit am Samstag. Also Freitagabend 21.30 Uhr Colorado in Minnesota. Und am Samstag 22 Uhr die Oilers bei den Kraken. Das sind die beiden Spiele jetzt erstmal fürs Wochenende. Und ich glaube, das reicht auch dann als Programm. Ich habe gesagt, wir reden über die Winnipeg Jets und damit fangen wir an mit der Kategorie Verletzungen. Die Winnipeg Jets werden auf Connor Hellebuyck verzichten müssen. Der muss sich einem kleinen arthroskopischen Eingriff unterziehen im Knie. Fun Fact, das geht jemandem, der diesen Podcast betreibt, auch demnächst wahrscheinlich so. Also kann ich das zumindest nachvollziehen. Leider ist das ansonsten mit meiner sportlichen Karriere nicht so wie bei Connor Hellebuyck. Der ist verletzt eben jetzt und fehlt ihnen 4 bis 6 Wochen. Und das ist natürlich ein Verlust. Und wenn man sich auch einfach mal die Standings anschaut, dann habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Befürchtung, dass Winnipeg die Playoffs komplett verpassen wird. Aber es wird schon ein Thema werden, wenn wir darüber reden, wo sie denn einlaufen in Richtung Playoffs. Aktuell sind sie raus aus den Playoff-Rängen. Sie sind tatsächlich da eben noch hinter den Sharks, den Edmonton Oilers, die Chicago Blackhawks sind auch noch außerhalb der Playoff-Ränge. Allerdings sind das eben auch im Moment nur ein Punkt. Und es sind 3 Punkte bis zu den Utah Mammoth. Die haben aber 2 Spiele mehr. Also ist natürlich noch alles drin für Winnipeg zu dem Zeitpunkt der Saison. Aber man muss eben schauen, dass man jetzt, obwohl Connor Hellebuyck nicht da ist, trotzdem seine Punkte sammelt. Die meiste Arbeit wird dabei wohl Eric Comrie verrichten müssen. Und dazu haben sie noch Thomas Milic, aber der hat noch nicht ein NHL-Spiel absolviert. Spielt aktuell in der AHL. Da auch ganz gut für die Manitoba Moose, aber natürlich ist das dann nochmal eine andere Hausnummer als eben an der Stelle NHL-Spiele. Aber wir schauen mal, wie Eric Comrie sich dann da schlägt. Dann geht's weiter beim Thema Verletzungen und da kommen wir dann darauf zu sprechen, dass Alexander Romanov eine Verletzung von sich getragen hat und zwar wird er 5 bis 6 Monate den New York Islanders fehlen mit einer oder nach einer OP an seiner rechten Schulter und die Verletzung an der rechten Schulter, die resultierte aus dem Hit von Mikko Rantanen. Da hatte ich ja in der letzten Woche drüber gesprochen. Rantanen ist da ja straffrei geblieben und ich sag's mal so, er wird heute auch nochmal ein Thema werden. Aber bei Romanov ist es eben so, der hatte auch in den letzten Jahren immer mal wieder Schulterverletzungen und der hat einen 8-Jahres-Vertrag über 50 Millionen unterschrieben. Und das ist dann natürlich schon jetzt etwas, wo man sich aus Sicht der New York Islanders Sorgen machen muss. Natürlich war das jetzt brutal und ein Check eben, der die Verletzung verursacht hat. Aber wenn jemand an der Stelle schon sehr anfällig ist auf solche Aktionen, dann wird es also im Verlaufe der Karriere wahrscheinlich nicht besser werden. Deswegen muss man da jetzt mal so ein bisschen abwarten, wie sich das dann in den nächsten Jahren bei Romanov entwickelt. Bei den New York Islanders ist auch Jean-Gabriel Pageau weiterhin verletzt. Und der hat eine Oberkörperverletzung bekommen und ist week to week. Bei den Carolina Hurricanes, da fehlt weiterhin Jacob Slavin. Der hat erst 2 Spiele die Saison gemacht und im Moment ist auch nicht absehbar, wann er wiederkommt. Der Avalanche fehlt neuerdings Gavin Brindley. Der ist auch week to week und eben im Moment nicht dabei. Dafür ist Valerie Nichushkin kurz vor der Rückkehr. Bei den Dallas Stars ist Thomas Harley weiterhin week to week und er wird auch nicht mitkommen auf dem Auswärtstrip, wo sie jetzt eben dann schon das Spiel in Edmonton hatten. Der fehlt den Dallas Stars. Den New Jersey Devils fehlt Evgeny Dadonov. Der wird auch nochmal Zeit verpassen und wird nochmal sich einem anderen Arzt vorstellen und dann wollen sie mal schauen, was mit der Verletzung ist. Ja, das Stichwort Jonathan Quick, den hatte ich genannt, der ist jetzt auch auf der Verletztenliste und wahrscheinlich auch Week to Week, scheint sich eben auch dort wehgetan zu haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil er eben auch ein sehr gutes Spiel zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen hatte. Jeff Skinner ist auch verletzt und er wird den Sharks 2 Wochen auf jeden Fall fehlen. Vielleicht sogar noch etwas länger. Matt Murray fehlt den Seattle Kraken und Kaapo Kakko auch. Matt Murray bis zu 6 Wochen und Kaapo Kakko ist weiterhin week to week. Keine weitere Aussage, die es da gibt. Dem Tampa Bay Lightning fehlen Eric Cernak, Max Kruse, Victor Hedman und Ryan McDonagh. Und Cernak ist neu auf Injured Reserve. Hedman und McDonagh sind schon länger da und das ist natürlich ein herber Verlust und deswegen umso bemerkenswerter, wie gut eigentlich im Moment Tampa Bay unterwegs ist. Die sind auf Platz 1 in der Atlantic und damit in der Eastern Conference auch auf dem, ich sag's jetzt mal, geteilten zweiten Platz zusammen mit Carolina. Das ist schon bemerkenswert mit so vielen Verletzten, vor allem dann in der Abwehr. Brandon Carlo wird den Maple Leafs weiterhin fehlen. Anthony Stolarz fehlt ihnen auch. Und Chris Tanev ist weiterhin week to week. Keine guten Nachrichten für die Toronto Maple Leafs, die ja auch schon sehr gebeutelt sind in dieser Saison, was einmal ein bisschen Verletzung betrifft, aber auch die Leistung auf dem Eis. Das wird wahrscheinlich dann, würde ich befürchten, eine der nächsten Folgen außerhalb der News-Folgen werden, wo es dann um die Toronto Maple Leafs geht. Bei den Washington Capitals fehlt weiterhin Pierre-Luc Dubois. Der ist ja wahrscheinlich bis 3-4 Monate irgendwann im Frühjahr raus. Und Nick Doubt, der ist jetzt auch verletzt und fehlt ihnen. Dafür ist zurückgekehrt Mark Stone bei den Vegas Golden Knights. Und der hat auch direkt in seinem ersten Spiel ein Tor gemacht. Wichtiges Tor, damit haben sie zumindest einen Punkt ergattert, aber dann trotzdem gegen die Ottawa Senators verloren. Wieder mit dabei war auch Austin Matthews bei den Toronto Maple Leafs, hat auch sehr viel Eiszeit gehabt bei der beim Sieg nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets, fast 25 Minuten, dabei auch 3 Minuten Powerplay und knapp 2 Minuten Unterzahl, also war richtig wieder mit dabei. Viele Faceoffs genommen und auch gewonnen, kein Tor gemacht, aber zumindest wieder auf dem Eis. Und das ist auch so für mich so ein kleines Mysterium. Was ist eigentlich los mit dem? Ist er wirklich immer beschwerdefrei gewesen jetzt in der Sommerpause? Also ist schon ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Dann gibt es einen neuen Rekord bei den Toronto Maple Leafs und zwar durch Willie Nylander. Der ist ab sofort der All-Time-Goal-Scoring-Leader bei den Toronto Maple Leafs. 15 Stück hat er jetzt insgesamt gemacht in seiner Karriere, wobei das immer so ein bisschen auch nicht ganz repräsentativ ist auf die gesamte Franchise-Historie. Und das gilt natürlich für alle Teams, jetzt nicht nur für die Maple Leafs, weil es natürlich früher wesentlich schwieriger war, in der Verlängerung zu treffen bei 5 gegen 5 und heutzutage dann einfach mehr Tore fallen. Und deshalb natürlich Spieler, die jetzt in dieser neueren Ära aktiv waren, die Chance haben, auch mehr Tore zu erzielen. Und dazu gehört eben dann Willie Nylander. Dann gehen wir mal weiter rein hier in meine Notizen. Und wir hatten in den letzten Tagen einige Bestleistungen, was erstmal Tore betrifft. Und zwar hatten wir insgesamt 3 Hattricks und dabei war ein 4-Tore-Spiel sogar mit dabei. Logan Cooley hat einen Pants-Trick gemacht im Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Insgesamt 5 Punkte, 4 Tore mit dabei. Ist neuer Rekord für die Utah Mammoth Franchise. Und der erste Spieler in dieser Saison, der 4 Tore erzielt hat. Alex Ovechkin hat mal wieder einen Hattrick gehabt. Ich glaube Nummer 33 in der Karriere beim Spiel gegen die Montreal Canadiens. Und Jake Guentzel hatte auch einen Hattrick gegen die New Jersey Devils. Er unter anderem einer der Gründe dafür, warum eben die Tampa Bay Jungs sehr, sehr gut unterwegs sind, aktuell trotz der vielen Verletzungen. Die 3 Stars der letzten Woche, die am 23. November endete, das waren Rasmus Andersson als Verteidiger. Der hat die meisten Punkte gehabt in der NHL. 2 Tore, 7 Vorlagen, 9 Punkte in 4 Partien und die Flames plötzlich wieder mit ein paar Siegen. In dem Fall waren es 3 von 4 Spielen und Rasmus Andersson eben dann auch sehr, sehr gut unterwegs. Er ist ja jemand, der immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, wer sind Trade-Kandidaten. Auch das wird sicherlich sehr, sehr interessant sein. Holt sich ein Team Rasmus Andersson oder bleibt er dann doch in Calgary? Er soll wohl auch immer sehr, sehr schwankend sein, was seine eigene Entscheidung betrifft. Und im Moment ist er noch für die Flames aktiv und dabei sehr, sehr gut. Zach Werenski, der nächste Verteidiger als 2. Star in der Woche. Er hatte 8 Punkte, 3 Tore, 5 Vorlagen und die Blue Jackets haben zumindest auch eine Woche gehabt, in der sie 5 von 8 möglichen Punkten hatten. Ansonsten die Saison auch nicht so mega gut in Columbus, aber Zach Werenski hatte eben da ein paar gute Spiele. Und dann der 3. Star, Macklin Celebrini, 7 Punkte, 2 Game-Winning Goals für die Sharks und auch die hatten 3 Siege in der Woche. Insgesamt ist es wieder ein bisschen schlechter geworden. Die haben in der Nacht jetzt verloren gegen die Colorado Avalanche mit 0-6. Aber trotzdem ist Macklin Celebrini in den Spielen und in den Wochen vorher, muss man ja sagen, sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und er ist immer noch vorne mit dabei im Scoring. 34 Punkte, geteilter 2. Platz mit Connor McDavid. Die Kategorie Meilensteine. James Van Riemsdyk hat 1100 NHL-Spiele absolviert. Er hat gespielt für die Flyers, für die Leafs, für die Celtics, für die Columbus Blue Jackets und jetzt eben dann seit neuestem für die Detroit Red Wings. 36 Jahre alt ist er und eben 1100 Spiele hat für die Flyers schon mal das, oder mit den Philadelphia Flyers das NHL-Finale erreicht. Damals in seiner ersten Saison 2010 war das gegen die Chicago Blackhawks verloren und seitdem noch einige Male Playoffs gespielt, aber nie den ganz großen Wurf erreicht. Stanley Cup fehlt ihm noch an der Stelle. John Cooper hat einen Meilenstein erreicht. Der hat mittlerweile 674 Siege, reguläre Saison und Playoffs für eine Franchise. Und damit ist er neuerdings auf Platz 2, hat Lindy Ruff überholt. Er brauchte dafür auch wesentlich weniger Spiele. John Cooper, der brauchte 1139 und Lindy Ruff brauchte 1371, also mehr als 200 Spiele weniger, die John Cooper gebraucht hat. Und der Einzige, der jetzt noch vor ihm ist, das ist Al Arbour, der legendäre Coach der New York Islanders. Der liegt bei der Kategorie Siege, reguläre Saison und Playoffs eines Head Coaches bei 859. Dafür braucht John Cooper noch ein bisschen. Aber Tampa Bay ist ja im Moment auch sehr erfolgreich. Und ich würde Cooper durchaus zutrauen, dass er dann irgendwann vielleicht sogar in diese Sphären vorstößt. Dann gab es noch das 400. Tor von Jamie Benn, nämlich das 1-0 in eben jenem 8-3 bei den Edmonton Oilers. Benn hatte sein 4. Spiel in dieser Saison absolviert. Ersten 19 Spiele hat er verpasst, wegen einer kollabierten Lunge, also auch keine Verletzung, die sich sehr angenehm anhört. Jetzt mittlerweile wieder mit dabei und er trifft auch. Und er ist der 2. Spieler in der Franchise-Historie, der 400 Tore oder mehr erzielt hat. Und jetzt mache ich da mal wieder eine kleine Trivia raus. Ihr dürft raten, wer die Nummer 1 ist in der Dallas Stars ich glaube sogar Minnesota Wild Historie mit mehr als 400 Toren, welcher Spieler das sein könnte. Dann gibt es einen Spieler, der hat versucht, wieder zurückzukommen in die NHL, aber das ist ihm zumindest Stand heute nicht gelungen und ich würde auch sagen, das Kapitel ist dann beendet. Milan Lucic, der hatte ja einen Professional Tryout mit den St. Louis Blues unterschrieben, hatte sich dann verletzt, dann hat das Team nochmal einen Vertrag mit ihm unterschrieben, hat ihn dann nach Springfield geschickt in die AHL zu den Springfield Thunderbirds und da hat Lucic 5 Partien absolviert. Er hat eine einzige Vorlage gehabt und in 4 der 5 Partien hat er keinen Schuss aufs Tor abgegeben und ja, da hat jetzt St. Louis gesagt, dass sie diesen Vertrag eben quasi auflösen, also dann ihn nicht verpflichten und ihm auch keinen NHL-Vertrag geben. Lucic, 2011 Stanley Cup Champion gewesen. Er war zuletzt aktiv in der NHL bei den Boston Bruins, war da zurückgekehrt und hat sich da verletzt. Und da gab es auch noch Geschichten mit seiner Frau mit häuslicher Gewalt, die eben dann, glaube ich, da auch ein Stück weit eine Rolle gespielt haben, dass die Bruins ihn dann eben auch nicht wieder zurückgeholt haben. Ja, und ich würde jetzt sagen, es sieht wirklich stark danach aus, als sei die Karriere von Milan Lucic auch dementsprechend beendet. So, und dann würde ich sagen, gehe ich einfach nochmal ein bisschen durch die Standings durch und wir schauen so ein bisschen auf den aktuellen Stand in der NHL und ich würde tatsächlich das Ganze einfach im Wildcard-Format machen. Was heißt das? Das heißt, wir gucken uns die ersten 3 jeder Division ganz kurz an und dann eben entsprechend die Wildcard-Platzierung. Wir beginnen in der Eastern Conference, hatte ich schon erwähnt, Tampa auf 1 in der Atlantic. Das ist in der Eastern Conference aber alles sehr, sehr eng beisammen. Die Nummer 1, Tampa Bay, hat 30 Punkte. Die Nummer 16, Buffalo, hat 22 Punkte, also 8 Zähler zwischen Platz 16 und Platz 1. Das ist noch sehr, sehr knapp. Tampa auf 1, Ottawa auf 2. Die Boston Bruins immer noch erstaunlich stark auf 3. Übrigens, Ottawa aktuell das einzige Team aus Kanada, was in den Playoffs ist. Das ist für die NHL nicht besonders gut. Die kanadischen Teams sollten schon irgendwo halbwegs erfolgreich sein. Im Moment ist das aber nicht so. In der Metropolitan auf 1 die New Jersey Devils. Wirklich weiterhin eine richtig gute Saison. Dahinter Carolina. Auch die sind okay. Laufen so ein bisschen unter dem Radar, habe ich so das Gefühl. Ich habe es erwähnt. Jacob Slavin bis auf 2 Spiele nicht gespielt bisher. Dafür ist das schon erstaunlich. Die Washington Capitals haben sich auch wieder hochgearbeitet. Jetzt zuletzt 2 Siege hintereinander. 6-3-1 die letzten 10 Spiele. Die sind auf Platz 3 in der Metropolitan. Dahinter die Wildcard-Platzierungen, New York weiterhin, finde ich, erstaunlich stark auf dem ersten Wildcard-Platz. Die Penguins auch weiterhin richtig, richtig gut unterwegs. Direkt dahinter Montreal, Philly und die Detroit Red Wings sind alle punktgleich mit Pittsburgh. Könnten also eben da auch diesen Wildcard-Platz sich dann angeln. Columbus und die Rangers sind dahinter. Dann Florida, der Meister im Moment, nur das Dritt oder auf Platz 14, so habe ich es umgerechnet, auf Platz 14 in der Eastern Conference, so wird es glaube ich deutlicher, mit 25 Punkten, aber man muss natürlich sagen, sie spielen ohne Barkov, sie spielen aktuell noch ohne Matthew Tkachuk, da ist noch nicht ganz klar, wann der wieder zurückkommt und so langsam könnte das schon eine Lücke werden, die ihnen irgendwann richtig wehtun wird. Wie gesagt, aktuell sind es 2 Punkte auf einen Wildcard-Platz, das reicht ihnen ja, aber viel mehr darf es dann auch nicht werden. Tja, und am Tabellenende, ich hatte die Maple Leafs schon erwähnt, die haben eine richtig schlechte Saison, auch richtig schlechte Leistung, also auch nichts, wo man sagt, das ist jetzt so viel Glück. Wall hat ihnen tatsächlich jetzt einen Sieg gerettet da bei dem Overtime-Spiel, wo Nylander getroffen hat. Aber da muss man auch wieder schauen, man darf ihn nicht zu viel spielen lassen, eigentlich müssten sie ihn jetzt spielen lassen, weil Stolarz verletzt ist. Das ist sehr, sehr schwierig in Toronto und ich habe echt das so ein bisschen unterschätzt. Klar, dass Mana ihnen fehlt, okay. Aber das ist der eine Punkt. Dann kommt noch dazu, dass einige Verletzte dabei sind. Ich glaube, Tanev tut ihnen auch ganz doll weh, dass der nicht spielen kann. Und dann kommt eben da der vorletzte Platz raus. Ja, und hinten die Buffalo Sabres. Wenn man zwischendrin mal gedacht hat, oh, jetzt könnten sie vielleicht doch Fahrt aufnehmen. Nee, auch 4 Siege nur aus den letzten 10 Partien. Wir schwenken rüber in den Westen und da ist der Abstand zwischen 1 und 18 schon größer, aber das ist so ein bisschen so ähnlich, wie ich das auch schon bei der Folge mit den Oilers
erwähnt habe, Colorado vorneweg, 10 Siege hintereinander plus 44 das Torverhältnis, nur um das mal einzuordnen. Es hat kein anderes Team ein besseres Torverhältnis als plus 16 und das sind dahinter die Dallas Stars. Also die Avs aktuell mit Abstand die beste Offensive, mit Abstand die beste Verteidigung. Es ist aber eben nur November, also schön, nice to have, aber muss man schauen, wie sich das dann rüber rettet in die Playoffs. Auf Platz 2 und dann sieht man auch schon ein bisschen so, die trennen sich so langsam vom Rest, die Avs vorneweg, Dallas dahinter, da sind auch schon 4 Punkte Abstand zum nächsten Team. Das ist allerdings Minnesota, wie erwähnt, 6 Siege hintereinander, 8 aus den letzten 10. Von den 20 Punkten, die möglich waren, haben sie 17 Punkte geholt. Also auch das richtig, richtig stark, da eben entsprechend Minnesota. Und jetzt gibt es einen ersten Prüfer, dann auch am Freitag, hatte ich erwähnt, gegen die Avs zu Hause, 21.30 Uhr. Dass die Central dahinter, also als nächstes die Pacific und da sind die Ducks auf 1, weiterhin muss man da ja fast schon sagen, Vegas auf 2, punktgleich mit Seattle, allerdings auch punktgleich mit den Los Angeles Kings, die auf dem ersten Wildcard-Platz sind und Utah auf dem zweiten Wildcard-Platz, dann sind es schon in Anführungsstrichen 2 Punkte Abstand zu Chicago, San Jose und den Edmonton Oilers, ich habe es eben erwähnt, die sind richtig fett im Rennen um die Wildcard-Plätze und nicht weiter oben. Schon enttäuschend bis zu diesem Zeitpunkt. Dann kommt Winnipeg, erwähnt, Hellebuck fehlt. Und danach auch schon wieder die erste Lücke zu Vancouver. Die haben 22 Zähler. Winnipeg hatte 24, St. Louis auch nochmal dahinter. Und Calgary und Nashville sind die beiden Mannschaften hinten. Wobei Nashville zwar nur einen Punkt weniger hat, aber jetzt auch aus den letzten 10 nur 2 Partien gewonnen hat. Calgary hat ja immerhin 4 von den letzten 10 gewonnen. Also ja, die Tendenz ist schon so, dass Nashville da das schlechteste Team der Liga ist und dass man dann irgendwann schon schauen muss, wen würden sie denn abgeben. Jussi Saros ist natürlich jemand, der auch möglicherweise ein Torhüter wäre, der vielleicht für die Edmonton Oilers in Frage kommt, aber ihr habt schon gemerkt, da wird relativ viel Konjunktiv dabei in den Sätzen. Es ist halt schwierig zu sehen, in welche Richtung sich die Nashville Predators bewegen. Ob sie jetzt wirklich sagen, wir reißen die Bude da komplett ab und traden alles, was wir können, oder ob sie irgendwie doch versuchen, nochmal weiterhin das Ganze zu retten. Und man muss auch sagen, bei Saros, der hat über dieses Jahr hinaus noch 4 Jahre Vertrag. Der Vertrag ist jetzt nicht so mega hoch dotiert mit 7,74. Das sieht in 2 Jahren dann okay aus, wenn der Salary Cap weiter oben ist. Aber trotzdem sind es jetzt dann doch 4 Jahre. Und ich finde, man muss auch sagen, ich will jetzt einmal kurz mal auf die Zahlen schauen. So megamäßig gut war er jetzt in den letzten Jahren auch nicht immer. Und die Zeiten, wo man gesagt hat, naja, der ist auch jemand, der führt dich immer in die Playoffs, das ist nicht mehr der Fall. Und ja, Saros eben ein Trade-Kandidat vielleicht, aber da sind ja auch ganz andere. Allen voran Steven Stamkos, Marcia So, Ryan O'Reilly, das sind so die 3, die eigentlich am häufigsten genannt werden, wenn es um Trade-Kandidaten bei den Nashville Predators geht. Die könnten tatsächlich die Mannschaft sein, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten am aktivsten sein wird, was Trades betrifft. Damit einmal der schnelle Blick durch die Liga, Topscorer und so weiter, hatte ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, da brauchen wir heute nicht drauf schauen. Und damit würde ich sagen, entlasse ich euch zu eurem Thanksgiving-Braten, wenn ihr denn einen habt. Ansonsten genießt den Donnerstag und dann am Freitagabend richtig viele, richtig schöne NHL-Spiele. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und dann habe ich doch fast noch 2 Punkte vergessen. Die Antwort auf die Trivia-Question, die kommt gleich. Aber ich habe vergessen, Mikko Rantanen hatte ja doch noch, oder noch eine Aktion, nicht doch noch, sondern hatte noch eine Aktion. Wir haben ja über Romanov geredet. Und Rantanen hatte tatsächlich 2 Spiele später eine Aktion, die noch brutaler war. Bei Romanov konnte man ja noch sagen, okay, das war eher mehr Zufall und unglücklich gelaufen. Und er erinnert euch dran, ich habe gesagt, es wäre ganz gut gewesen, wenn man ihm da vielleicht zumindest eine Geldstrafe aufgedrückt hätte. So, was passiert dann? Dann gab es das Spiel gegen die Calgary Flames, habe ich erwähnt. Die haben gut gespielt, jetzt zumindest die letzten paar Partien, haben das Spiel auch gewonnen. Und in dem Spiel hat Rantanen Matt Coronato außen in die Bande reingecheckt. Und das war richtig übel, fand ich. Und dann haben wir wieder die Situation gehabt, dass NHL Department of Player Safety hat gesagt, wollen wir arbeiten? Wollen wir unbequeme Sachen machen? Nein, wollen wir nicht. Und wir nehmen die automatische Sperre. Was heißt das? Das heißt, dass die NHL eine Regel hat, wenn ein Spieler zweimal innerhalb von 41 Partien einen Game Misconduct, also eine Spieldauerdisziplinarstrafe bekommt, wegen physischem Kontakt, also zum Beispiel wegen Boarding, wegen, ich würde mal vermuten, Crosscheck, Interference und so weiter, dann bekommt er automatisch ein Spielsperre. Das heißt also zweimal innerhalb von 41 Partien eine Strafe, die dieser Kategorie entspricht, und automatisch ist der Spieler ein Spiel gesperrt. Das Department of Player Safety hätte aber auch sagen können, Moment mal, wir sperren ihn mehr als eine Partie. Haben sie nicht gemacht, weil es bequem war und vielleicht auch, weil sie vorher eben ihn nicht bestraft hatten für die Aktion gegen Romanov. Nochmal, eine Sperre muss man ihm ja nicht geben, aber man kann ihm ja eine Geldstrafe geben und dann hat er einen Rekord und dann kann man vielleicht in der Situation, die dann eben zwei Spiele später nur war, dann sagen, okay, komm mal Junge, jetzt bist du zwei Partien raus und nicht nur die eine Standard- oder sozusagen automatische Sperre, die du dann bekommst. Fand ich ein bisschen komisch. Und dann kommen wir zu demjenigen, der die meisten Tore hat in der Geschichte der Dallas Stars. Und das ist natürlich Mike Modano, 557 Treffer der US-Amerikaner. Legende bei den Stars, Stanley Cup Champion auch gewesen. Und er ist aktuell der Führende, was das Ranking Tore für diese Franchise betrifft. Damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.